Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe da ein Zitat gehört von Nikola Tesla, der sagte, wenn wir das Universum verstehen wollen, müssen wir lernen, in Form von Frequenzen, von Schwingungen und von Energie. Energie, oder? Energie in Form von, ich muss nochmals anfangen, Markus. Energie, Frequenzen und Schwingungen.
Energie, Schwingung und Frequenzen.
Energie, Schwingung und Frequenzen, gut. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe ein Zitat von Nikola Tesla gelesen, der sagte, wenn wir das Universum verstehen wollen, müssen wir lernen, das Universum in Form von Energie, von Schwingung und Frequenzen zu analysieren und verstehen zu wollen. Diese drei Dinge sind gerade ein Thema, das mein Studiogast wunderbar sich schon längere Zeit damit auseinandergesetzt hat. Er ist Forscher, er ist Entwickler, er ist Philosoph und er ist ein guter Freund unseres Hauses. Markus Schmicke, ganz herzlich willkommen bei uns per Zoom zugeschaltet.
Grüß dich, Alexander.
Sehr gerne. Ich weiß, du hast mir schon vieles beigebracht in Bezug auf Frequenzen. Da weiß ich zum Beispiel die ganz berühmten Frequenztherapien, die es heute ja auch schon gibt, mit Frequenzen, die auch schulmedizinisch, wissenschaftlich, gewisse Frequenzen gut sind gegen Schmerzen, Frequenzen gut sind für dieses und jenes. Wie hast du dich mit Frequenzen sonst noch auseinandergesetzt?
Ja, ursprünglich bin ich, ich habe Physik studiert. Und im Rahmen des Physikstudiums ist natürlich die Frequenz ein wichtiger Parameter, gerade wenn man sich mit den, eigentlich egal mit welchen Naturphänomenen man sich beschäftigt. Am meisten hat mich die Quantenphysik fasziniert und da bekommt die Frequenz eine völlig neue Bedeutung, weil durch die Formel von Max Planck, E gleich H mal Nü, wobei Nü die Frequenz ist und H das Planck'sche Wirkungsquantum, die Energie eines Teilchens oder eines Quants, wie zum Beispiel eines Photons, direkt proportional zu seiner Frequenz ist. Also diese Äquivalenz zwischen Frequenz und Energie in einem Schwingungsphänomen. Und das genau hat Nikola Tesla eigentlich schon lange vor der Entwicklung der Quantenphysik in diesem sehr bekannten Zitat formuliert, das du gerade gesagt hast, dass Energie in einer Schwingung enthalten ist, die eine bestimmte Frequenz hat. Und diese Frequenz bestimmt die Energie. Das ist die Grundlage der Quantenphysik für die Erklärung von Phänomenen mit dieser von Planck gefundenen Formel hat Albert Einstein ja den Nobelpreis bekommen. Und dadurch mit seiner Arbeit 1905 brach praktisch ausgehend von Planck und Einstein diese Revolution aus, die die Quantenphysik tatsächlich im Denken aller Naturwissenschaften noch bis zum heutigen Zeitpunkt ausübt. Ja, ich würde sagen, dass diese Revolution durch die Quantenphysik noch nicht abgeschlossen ist, weil die Erkenntnisse damals so umwerfend waren, dass sie bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht wirklich überall in der Praxis angekommen sind. Und eine dieser wichtigen Aussagen ist, dass die Frequenz eine der grundlegendsten Eigenschaften von Wirklichkeit überhaupt ist.
Ich habe hier ein Zitat von Max Planck. Es gibt keine Materie, sondern nur ein Gewebe von Energien, dem durch intelligenten Geist Form gegeben wird. Heißt dieser intelligente Geist, wo man eigentlich hier reingibt, ist das dann die Frequenz und die Schwingung?
Du gehst jetzt, beziehungsweise mit deinem Planck-Zitat, gehst du jetzt noch einen Schritt weiter. Und das ist natürlich auch ein wesentlicher Schritt, der durch die Quantenphysik angeregt wurde, dass nämlich das, was man da beschreibt, für sich so objektiv als ein Ding an sich gar nicht zu beschreiben ist. Das heißt, der Geist, der es betrachtet, mithilfe seines Bewusstseins reflektiert, legt ja schon seine Vorstellungen, seine Ideen, seine Konzepte, seine Formen, die in ihm sind, mit seiner Wahrnehmung an. Und das formt Wirklichkeit. Das heißt, die Wirklichkeit, mit der wir es zu tun haben, ist aus heutiger Sicht eben nicht ein für sich selbst existierendes, isoliertes Sein, sondern existiert eigentlich nur in Bezug, was heißt nur, in Bezug zu dem Geist, der es wahrnimmt. Das ist also eine Art Konjunktion zwischen dem Geist auf der einen Seite, dem Sein auf der anderen Seite und dazwischen die Reflexion, das Bewusstsein, das ist wahrnimmt. Das heißt, unser Weltbild ist etwas komplexer geworden. Früher hat man einfach über die Welt als etwas Seiendes nachgedacht, was immer schon gewesen ist und immer sein wird. Und heute versteht man, dass man die Wirklichkeit ohne Geist und Bewusstsein gar nicht beschreiben kann.
Er schreibt auch, es gibt keine Materie an sich.
Und trotzdem, was ist damit gemeint?
Also und trotzdem sehen wir die Materie. Und das ist ja etwas, was auch unsere Zuschauer wahrscheinlich auch schwer haben zu verstehen, dass eigentlich alles Schwingung und Frequenzen sind. Aber wir sehen ja die Materie. Aber die Materie an für sich schwingt ja auch.
Es ist ja sehr leicht zu verstehen. Du sagst ja, wir sehen doch die Materie. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel einschläfst, siehst du die Materie nicht mehr.
Ja.
Lass uns mal alle einschlafen. Keiner sieht mehr die Materie. Existiert sie? Erste Frage. Mhm. Zweitens, in welcher Form existiert sie, wenn kein Geist mit den in ihm vorhandenen Formen sie in diesen Formen erkennt? Das ist eben die große Frage. Und früher hat man die Frage einfach beantwortet, sagt ja natürlich, das Universum war ja schon da, bevor wir überhaupt als bewusste Wesen in Erscheinung getreten sind. Und heute sieht man das sehr viel differenzierter, weil man die Existenz eben nicht mehr als etwas nur für sich Seiendes sieht, sondern immer in dem Bezug zu dem Bewusstsein, das es betrachtet. Also wie das Universum war, bevor wir es als Bewusstsein erfassen konnten, darüber können wir eigentlich gar nichts sagen.
Ich finde einfach diese zwei Sätze und jetzt über das mit dir zu reden, etwas unglaublich Bedeutungsvolles und Tiefsinniges. Ich habe das Gefühl, die letzten 50, 60 Jahre sei gar nicht mehr groß darüber geredet worden, über diesen wunderbaren Max Planck und das, was er ja eigentlich als Physiker entdeckt hat und gesagt hat und dass das nicht Esoterik ist, sondern dass das seine Sichtweise ist als Wissenschaftler. Und ich meine, der Werner Heisenberg sagt ja auch da etwas Ähnliches, dass er schreibt, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott.
Ganz berühmtes Zitat, und das bezieht sich eigentlich rein praktisch gesehen genau auf unsere Diskussion. Denn auf den ersten Blick, wenn man so durch die Mikroskope und Teleskope und Spektroskope und so weiter hindurchschaut, sieht man eine Wirklichkeit, die ist ohne Bewusstsein, die ist nicht lebendig zunächst einmal, die enthält keinen Geist. Das ist der erste Ansatz. Aber wenn man ein bisschen tiefer schaut, und genau das hat Werner Heisenberg ja und sein großer Mentor Niels Bohr und dann sein Assistent Karl Friedrich von Weizsäcker, diese drei Generationen, die haben das ja getan und haben eben nachgewiesen, dass das alte Konzept, das da draußen existiert, so wie es ist, unabhängig vom Bewusstsein, in der Quantenphysik nicht mehr funktioniert. Das heißt, wenn man die Elektronen betrachtet, wenn man die Atome betrachtet, dann sieht man eine Wirklichkeit, deren energetische Natur tatsächlich davon abhängig ist, in welcher Form sie betrachtet wird. Das heißt, aus die Perspektive, mit der man auf die Wirklichkeit schaut, verändert die Wirklichkeit an sich selber. Jede Wechselwirkung mit der Materie bedeutet, dass sie sich verändert, und zwar ganz grundlegend. Und diese Form, in der wir Materie denken, ist tatsächlich erst durch die Berührung unseres Geistes mit dieser Wirklichkeit entstanden. Karl Friedrich von Weizsäcker, den ich gerade schon als Assistent und wichtigsten Mitarbeiter von Werner Heisenberg genannt habe, der auch einer meiner wichtigsten Lehrer ist, ich sehe mich ja in dieser Tradition philosophisch, hat dann so schön gesagt, dass der Mensch versucht, in die sachliche Natur der Wirklichkeit einzudringen. Also versucht, die Natur als Sache zu erkennen. Aber je tiefer er eindringt, desto mehr erkennt er, dass am Grunde der Wirklichkeit ein Spiegel ist, in dem er sich selber sieht. Das Bewusstsein schaut in die Wirklichkeit, um diese zu objektivieren, um deren objektive Natur unabhängig von ihnen selber festzustellen. Aber wenn er ganz tief schaut, sieht er in der Tiefe letztlich sich selbst, das heißt genau das Bewusstsein, das diese Wirklichkeit betrachtet. Und das ist allerdings eine höhere Reflexionsstufe, die die Quantenphysik allerdings impliziert. Das, genau das meint Werner Heisenberg. Wenn man mal so oberflächlich reinschaut, und das tut die klassische Physik, hat das für Jahrhunderte getan, das hat damals gereicht, dann sieht das, was man betrachtet, so aus, als gäbe es darin weder die Seele, noch Gott, noch Bewusstsein, noch Geist. Aber wenn man ein bisschen tiefer schaut und darüber reflektiert, das heißt in das ganz Kleine hineinschaut und dann in das ganz Große, nämlich die Kosmologie, dort, wo die Relativitätstheorie regiert, dort, wo der Betrachter genauso wichtig ist auf eine andere Art und Weise, wie der Betrachter in der Quantenphysik Wirklichkeit ist. Dann fängt man plötzlich an zu denken und die großen Denker, die darüber nachgedacht haben, wie Werner Heisenberg, Albert Einstein, Max Planck, Niels Bohr natürlich auch, den rutschen dann immer genau solche Zitate raus, wo sie sagen, Materie an sich gibt's nicht. Ja? Wenn man tief schaut, dann findet man Gott. Das Bewusstsein schafft Wirklichkeit. Also das ist dann die Tiefenbetrachtung. Ich habe dieses Zitat von Heisenberg mal umformuliert und habe dazu gesagt, in einem anderen Zusammenhang, ein Schluck aus dem Becher der Religion macht auch atheistisch, aber in der Tiefe sieht man Gott. Mhm. Was ich meine ist, alles oberflächlich betrachtet ist eigentlich ohne Sinn, ohne Seele und ohne Gott. Und diese Dinge, Seele, Geist und Gott, sieht man erst, wenn man hinter die Kulissen schaut. Weil so einfach ist es nicht. Ich glaube, es war C.G. Jung. Nein, ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Es war ein Naturwissenschaftler vor Jung, der sagte, die Synchronizität ist die Sprache Gottes, wenn er anonym bleiben möchte. Mhm. Und ich möchte es mal so formulieren, auch wenn es anthropozentrisch klingt, Gott hat die Natur so geschaffen, dass er selbst anonym bleibt. Und er hat wahrscheinlich einen guten Grund.
Ich frage mich, diese Zitate dieser berühmten großen Denker um 1920, 30, 40 herum vielleicht, ist seit daher etwas noch weitergegangen? Hat man auf dieser wissenschaftlichen fundierten Erkenntnisse, hat man da weitergeforscht? Ich meine, ich weiß, du bist jetzt einer, den ich kenne, der das tatsächlich auch gemacht hat. Aber ansonsten höre ich eigentlich in diesem Bereich sehr wenig, dass man aufgrund von diesen Erkenntnissen ja weitere Forschungsarbeiten macht.
Selbstverständlich wird darüber weiter nachgedacht. Es gibt diese Tradition auch, von Karl Friedrich von Weizsäcker, der zum Beispiel durch Thomas Görnitz und jüngere Forscher weitergeführt wird. Und es gibt immer noch eine große Diskussion über, auch in den wissenschaftlichen Kreisen, über die Interpretation der Quantenphysik oder Quantenphilosophie, wie Karl Friedrich von Weizsäcker es genannt hat. Ich nehme mal meine Webcam und zeige dir mal meinen kleinen Tisch hier vorne. Das ist also ein Riesenstapel von Papers. Das sind bestimmt... Und oben liegt ein ganz wichtiges Buch von David Bohm und Hayley, nämlich The Undivided Universe, das unteilbare Universum. Ich beschäftige mich gerade sehr, sehr intensiv mit, und all diese Artikel, die dort liegen, die sind in den letzten 2-3 Jahren publiziert. Das Buch von David Bohm ist schon sehr viel älter. Das heißt, ich sag mal, in den Fachkreisen wird das Thema diskutiert, aber das ist ein bisschen eine abgehobene Ebene, weil diese Ebene nicht direkt zum Bruttosozialprodukt beiträgt. Es fließen keine großen Gelder dort hinein. Es werden andere Dinge gefördert. Ich organisiere gerade selber eine Konferenz, die heißt Expansions of Quantum Physics Towards Consciousness, also Erweiterung der Quantenphysik, um das Bewusstsein mit einzuschließen, und habe dazu mehrere führende Wissenschaftler weltweit, wie Harald Wallach, den du auch kennst, aber auch Paavo Pilkkanen aus Helsinki oder Jan Raak, der dir auch bekannt ist, Professor Johannes Heinrichs und andere eingeladen, um darüber mit einer Gruppe von internationalen transdisziplinären Studenten darüber zu diskutieren. Es geht über ein Vierteljahr, das ist ein Universitätskurs. Also da gibt es ganz spannende Entwicklung und Forschung. Roger Penrose, der gerade letztes Jahr den Nobelpreis gekriegt hat in der Physik, hat sich sehr intensiv in diese Diskussion eingebracht. Es gibt von ihm dieses sehr schöne Modell von Geist, Seele und Materie, wie er diese drei Begriffe sich gegenseitig bedingend in einem ontologischen Modell vereint. Diese Diskussionen existieren, die gibt es, findet man aber nicht so sehr in der populären Diskussion.
Verstehe ich.
Eins kann ich dazu sagen, dass man nicht so viel davon hört, bedeutet wohl auch, dass es da noch nicht so den großen Durchbruch gegeben hat, den es vor 100 Jahren gegeben hat. Und das glaube ich, also wir stehen kurz vor dieser Wand, die unseren Blick auf das integrale Bewusstsein, auf die neue Wissenschaft, auf das neue große Paradigma offenlegt. Und ich hoffe, dass mit unseren jetzigen Bemühungen wir dem ein bisschen näher kommen. Das hat Erwin Laszlo gerade in den letzten Jahren sehr stark definiert als das neue Paradigma, oder Scientific Medical Network hat ein Projekt ins Leben gerufen. Das heißt, das Galileo-Projekt, an dem wir uns auch beteiligen, das Galileo-Projekt im Sinne Galileo Galileis, der natürlich durch seine neue Sicht auf die Welt eine große Revolution ausgelöst hat. Und ich glaube, dass wir wieder kurz davor stehen, erstens, und zweitens, dass die Situation, die uns von außen wieder gespiegelt wird, mit ihren ökologischen Problem, fast schon Katastrophen, mit der Komplexität der Welt, wie sie uns gegenübertritt, politisch, aber auch in der Schwierigkeit ihrer Deutung. Alleine so ein einfaches Phänomen, als wie die Ausbreitung eines Virus zu deuten, fällt den Menschen unglaublich schwer, fällt in der Politik schwer, fällt in der Wissenschaft schwer, nicht? Also wir haben hier ein Deutungsproblem. Und das liegt daran, dass wir noch nicht integral an die Wirklichkeit herangehen, sondern eben aus voneinander isolierten Perspektiven. Mhm. Und das muss durchbrochen werden. Und diese großen Herausforderungen, vor denen wir als Menschheit gerade stehen, sind nicht nur eine Aufforderung dazu, wie eine nette Aufforderung zum Tanz beispielsweise, sondern sie zeigen uns die dringende Notwendigkeit. Mhm.
Wenn ich jetzt nochmals zwei Stufen wieder zurückgehe, aus diesem großen Denken wieder zurück auf die reinen Schwingungen. Ja. Und jetzt hier die Parallele eigentlich von Schwingung zu Medizin setzen möchte. Inwiefern siehst du hier, dass wir auch da einen Quantensprung, einen großen Sprung nach vorne machen können, wenn wir hier mehr mit Schwingungen arbeiten?
Ich bin ja überzeugt, dass die Frequenz eine der wichtigsten Grundlagen nicht nur des Lebens, sondern auch der Materie an sich darstellt. Ich möchte das konkretisieren. Es gibt eine Forschergruppe in Holland, wo zwei Forscher, nämlich Dr. Meyer und Dr. Giesing, zwei Professoren, die sich mit so einer Art Metastudie gemacht haben, ein Review von mehr als 500 Studien, die sich mit der Wirkung von Frequenzen beschäftigen. Und zwar haben sie diese 500 Studien in zwei Teile geteilt. Die Studien, die positive Effekte von Frequenzen nachgewiesen haben, und die Studien, die störende Effekte von Frequenzen nachgewiesen haben. Und sie haben festgestellt, dass sich diese Teilung dieser verschiedenen Frequenzen, die ja sich als Zahlen ausdrücken lassen, in Hertz, von 0,1 Hertz bis in den Terra- und Petaherz-Bereich hinein. Also unglaublich große Bandbreite, die sie in diesen über 500 Studien untersucht haben. Und das Ergebnis war die sehr gut untermauerte Hypothese, dass es tatsächlich eine Art musikalisches Schwingungsgesetz gibt von harmonischen Frequenzen, die der Wirklichkeit zugrunde liegen und die immer da eine Bedeutung haben, wo das Leben gedeiht, wo das Leben als ein kohärenter Prozess gedeiht. Und diese, wenn man diese Frequenzen verstärkt, hat man aus deren Sicht gute Chancen, das Leben zu fördern und damit wohl auch die Gesundheit zu fördern und kohärente Prozesse anzuregen und zu stärken. Also kohärente Prozesse sind Lebensprozesse, die verantwortlich sind für die sogenannte Salutogenese, die Genese von Salus, von Gesundheit. Wir sprechen von Pathogenese, also wie entsteht Krankheit, aber viel interessanter ist ja Salutogenese, wie entsteht Gesundheit. Mhm. Und dort gibt es eben diese für mich total spannenden neuen Forschungen, die zeigen, dass es ich würde das mal nennen, ein Teppich von harmonischen Frequenzen gibt, die der alten musikalischen Theorie von Pythagoras folgen, die dem Leben zugrunde liegen. Und es gibt mittlerweile viel technologische Umsetzung im medizinischen Bereich, die genau mit solchen Frequenzen arbeiten.
Habe ich das richtig gehört, dass zum Beispiel auch Organe, ein gesundes körperliches Organ, eine gewisse Frequenz hat und wenn sie irgendwo die Gesundheit nicht mehr hat, dass sich auch die Schwingung verändert und dass man aber dann eigentlich mit der richtigen Schwingung dieses Organ wieder in die richtige Schwingung reinbringen kann, sodass dann eigentlich die Gesundheit wiederkommt?
Ja, da steckt ganz, ganz viel Interpretation drin, die ich teilweise als nicht, lieber konkret sein, als falsch bezeichnen möchte. Ja. Zum Beispiel das, was in esoterischen Kreisen sehr stark kursiert, ein Organ hat eine Frequenz. Mhm. Das ist mir ehrlich gesagt nicht bekannt und ich beschäftige mich seit, ich würde sagen, über 30 Jahren mit Frequenzen, dass ein Organ eine bestimmte Frequenz hätte. Es ist viel komplexer. Mhm. Dem Leben liegt dieses Muster von kohärenten Frequenzen zugrunde, die verstärkt werden zum Beispiel durch reines Wasser oder durch bestimmte Stoffe, die wir auch in unserem Körper aufnehmen. Also auch Stoffe sind sowas wie Frequenzverstärker. Elemente wie zum Beispiel Wasserstoff oder Sauerstoff oder Kohlenstoff, die im Leben eine wichtige Rolle haben, verstärken diese aus dem Quantenvakuum heraus vibrierenden Frequenzen und machen sie dem Leben als Information zugänglich. Und in einem Organ gibt es mit Sicherheit Hunderte oder Tausende von Frequenzen. Mhm. Und deswegen habe ich mich eher damit beschäftigt, wie kann man aktuell die Frequenzen finden, erstmal suchen und dann finden, die in einem bestimmten Moment die Kohärenz eines Organs oder eines Organismus, sagen wir lieber, oder des Menschen fördern können. Und das ist so meine persönliche Forschungsarbeit gewesen, nicht auf konkrete Frequenzen, die man in einer Tabelle festhalten kann, zu setzen, sondern eine Technologie entwickeln, die das Ziel hat, die passenden Frequenzen zu finden, weil die sind individuell für den Menschen, aber auch abhängig von der Zeit. Also für mich ist die Frequenz eine Sprache einer dahinterliegenden Ordnung. Die hat David Bohm die implizite Ordnung genannt. Die ist nicht offensichtlich, die ist nicht messbar. Und ich nenne das Informationsfeld. Also ich glaube, dass dem Leben ein Informationsfeld zugrunde liegt, das voller Bedeutung ist und dass dieses Informationsfeld in das Leben über Frequenzen, durch die Sprache der Frequenzen hineinragt. Und deswegen halte ich es wichtig, dort sehr viel differenzierter ranzugehen.
Habe ich jetzt auch verstanden, aber eine große Frage, die sich jetzt gerade auftut, ja, wie liest man einen Mangel oder wie liest man heraus, welche Frequenz innerhalb eines Organs Unterstützung braucht?
Ich möchte gar nicht so gern von einem Organ sprechen, weil wenn du von Organ sprichst, dann hast du erstens den Menschen in drei Teile geteilt, nämlich Körper, Geist und Seele. Du guckst nur auf den Körper. Mhm. Jetzt hast du den Körper auch nochmal, ich weiß nicht, in 64 Teile Organe oder noch.
Okay. Ja.
Und du willst dem eine Frequenz zuordnen. Mhm. Das ist also der alte Ansatz zur Zeit, also vor der Quantenphysik, vor der ganzheitlichen Betrachtung, die sich erst im 20. Jahrhundert entwickelt hat. Wir betrachten den Menschen eben nicht als aus Zellen und Organen bestehen, sondern als eine Ganzheit. Und diese Ganzheit, wie jede Ganzheit in der Quantentheorie, besitzt zu bestimmten Zeiten Resonanzfrequenzen. Und wenn man die trifft, dann kann man nach meinem Verständnis den Gesamtzustand eines solchen Systems in eine höhere Ordnung versetzen. Ja, also deswegen finde ich den Ansatz mit, hier sind Organe und hier sind bestimmte Funktionen, vielleicht auf der zellulären Ebene, als analytischer Ansatz für die Schulmedizin sehr gut. Und das soll auch die Schulmedizin machen, weil das ist richtig. Es muss aber komplementiert werden durch einen Ansatz, der immer die Ganzheit des Ganzen im Blick hat. Und das beginnt mit der Ganzheit von Körper, Geist und Seele. Und diese drei, die sind miteinander quantenverschränkt. Die bilden eine höhere Ganzheit. Und das bist du, das bin ich.
Ja, super schön, super schön. Ich habe es voll auch verstanden. Aber wie findest du denn das? Diese eine Frequenz, die das ganze System Körper, Geist und Seele eines Menschen wieder in die absolute Kohärenz hinführt.
Naja, wie hat Mozart seine Frequenzen gefunden? Ich sag das jetzt mal, weil ich find den Vergleich gar nicht so schlecht. Also Mozart hat ja so eine Symphonie, wenn man ihm Glauben schenkt, und das würde ich gerne tun, in einem Moment erfasst, intuitiv erfasst, und hat es dann erst ausschreiben müssen, hat es dann explizit machen müssen, hat es aus einer impliziten Ordnung in eine explizite Ordnung gebracht. Und das sehe ich, ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben, über Energiemedizin, und dort habe ich eine Entdeckung dargestellt, die ich in Taiwan hatte auf einem Besuch, nämlich den sogenannten, die Entdeckung des tiefen Quantenbeobachtereffektes, der darin besteht, dass wenn wir mit der Intuition verbunden sind, in einem solchen Quanteneffekt, der das ganze Wesen umfasst, Körper, Geist und Seele, plötzlich in einem Moment eine neue Erkenntnis kommt, die unser gesamtes Verständnis von der Wirklichkeit auf eine höhere Stufe bringt, und gleichzeitig hat das Körperliche, bringt es auch das Körperliche, das Physische in eine Neuordnung. Das heißt, die Welt ist nicht mehr die gleiche. Und ich glaube, dass die großen Veränderungen im Leben eines Menschen durch solche tiefen Quanteneffekte stattfinden. Und da spielen Frequenzen tatsächlich eine große Rolle. Also in meiner eigenen Forschung habe ich dafür mit sogenannten physikalischen Rauschgeneratoren gearbeitet, die auf einer sogenannten Quantum-Shot-Noise basieren. Das heißt, auf mikroskopischen Quanteneffekten, von Elektronen, die wir dann messbar machen können. Und durch die Messbarkeit solcher Quanteneffekte ist es meiner Meinung nach möglich, eben Frequenzen aus diesem Informationsfeld heraus zu analysieren. Das ist eine Technologie, die ich mal vor 15 Jahren entwickelt habe und die mittlerweile auch breitläufig zur Anwendung kommt. Mhm.
Ganz, ganz spannend. Ja, du bist wirklich ein Forscher, ein Tüftler, unglaublich. Ich weiß, noch einmal war ich bei dir im Schloss und da hattest du eine Lampe, die wir eingesteckt haben, und da haben wir beide ganz fest daran gedacht, sie soll jetzt brennen. Und dann hat sich auch diese quantenphysikalische Schnittstelle so verändert zugunsten des Lichts, dass tatsächlich die Lampe angezündet wurde. Und dann haben wir das Gegenteil gedacht, erinnerst du dich? Und dann hat sie wieder abgestellt.
Ja, ich erinnere mich, dass das in diesem Moment wirklich gut geklappt hat. Es ist allerdings nicht so zuverlässig, dass ich damit sozusagen mein Auto steuern wollte, weil diese Effekte sind nicht kausal. Also man kann sie auch nicht erzwingen. Aber wenn man das Ganze mal statistisch auswertet, und das haben ja Forscher wie Roger Nelson und Brenda Dunn, Professor Robert Jahn haben das über Jahrzehnte gemacht, da kommt man wirklich zu dem Schluss, dass das Bewusstsein über solche Quantenprozesse schon Wirklichkeit verändern kann. Und genau der gleiche Prozess, auch in dieser Lampe, war ein solcher physikalischer Rauschgenerator, ich nenne das gerne mal einen Quantensensor, durch solche Prozesse lässt sich nach meiner Auffassung eben auch die richtige Frequenz finden.
Ganz spannend. Lieber Markus, die Sendezeit ist schon wieder wie im Flug vorbeigeflogen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du uns da einen kleinen Einblick im Bereich Frequenzen gegeben hast, dass das nicht alles so einfach ist, wie ich es gerne darstelle, sondern viel, viel komplexer. Das haben wir, glaube ich, alle verstanden. Herzlichen Dank, lieber Markus.
Danke auch dir, Alexander. Vielen Dank. Macht's gut.
Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.